Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, liebe Talents and Leaders Hörerinnen, liebe alle, die sich mit meinem, unserem Leidenschaftsthema der Berufsausbildung junger Talente beschäftigen, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Talents and Leaders Podcastes. Wir haben dieses Projekt Talents and Leaders und vor allem dieses Projekt des Talents and Leaders Podcasts vor einigen Monaten gestartet. Und bevor ich ins Gespräch mit meinem heutigen Gesprächspartner einsteige, möchte ich die Möglichkeit nutzen, um Danke zu sagen für euer großartiges Feedback. Wir freuen uns sehr über A, die gute Qualität des Feedbacks, die positiven Rückmeldungen, aber auch die Hörerzahlen. Dazu werden wir nun in den nächsten Wochen mal auch ein paar Insights veröffentlichen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Podcast, wo wir Persönlichkeiten, die in der Berufsausbildung Dinge umsetzen, die nicht alltäglich sind, die mit Best Practices arbeiten und selber ein Best Practice sind, offensichtlich einen Mehrwert stiften können, der in der Ausbildung Freude macht. Und daran wollen wir heute gleich anknüpfen. Und ich darf somit einleiten und meinen heutigen Gesprächspartner kurz vorstellen, beziehungsweise gleich mit einer Einstiegsfrage ihn bitten, dass er uns mitnimmt, auch auf seinen Weg. Es ist nämlich der liebe Bernd. Der liebe Bernd Kögler ist Ausbildungsleiter bei Pankl. Pankl kennen hoffentlich die allermeisten. Wenn nicht, dann sei euch allen nur dringend geraten. Schaut euch an, nicht nur, was die machen, sondern auch, wie die Talente entwickeln. Denn das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte. Wir kennen Pankl schon länger und ich kenne den Bernd schon länger. Wir haben bereits bei meiner Zeit bei Zukunft Lehre Österreich die ersten Anknüpfungspunkte gehabt und jetzt auch, seit wir uns dem Thema datengetriebene Ausbildung gewidmet haben, immer wieder Schnittpunkte gehabt und auch schon ein gemeinsames Projekt gestaltet. Und der liebe Bernd wird uns heute mitnehmen auf eine Reise in eine Ausbildungswelt in der Steiermark, die an unterschiedlichen Standorten stattfindet, die ein neues Ausbildungszentrum mit sich gebracht hat, die aber auch sehr viel Investment in Qualität der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Lehrlinge mit sich bringt. Und bin schon gespannt, was hier heute auf uns zukommt. Und ich darf mal sagen, lieber Bernd, danke, dass du dir die Zeit nimmst und nimm uns kurz mit, was ist in deinem Leben passiert, damit du heute in dieser großartigen Rolle als Ausbildungsleiter bei Pankl sitzt.
Ja, also mal vielen Dank, lieber Mario, für die Einladung, dass ich da dabei sein darf. Es ist für mich eine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Somit auch für mich ein neues Format. Aber das ist auch das, was uns antreibt. Man lernt nie aus und man soll sich den neuen Dingen stellen und Veränderungen immer als Chancen sehen. So sehen wir das, so sehe ich das. Ja, meine Geschichte ist bei Pankl relativ lang. Also ich bin jetzt in der Steiermark zu Hause. Ich bin gebürtiger Wiener und habe irgendwann Ende der 90er Jahre mein Studium abgeschlossen und bin dann aus Wien weg und habe gedacht, ja, schauen wir mal, was die Welt so zu bieten hat, die kleine Welt in Österreich, und bin nach Salzburg gegangen, habe dort 6 Jahre Entwicklungsingenieurstätige Aufgaben gehabt bei der Firma Bosch und bin dann irgendwann einmal dort, weiß ich jetzt gar nicht mehr wieso, aber mir hat es auf jeden Fall dann Richtung Steiermark getrieben und ich habe 2005 bei der Firma Pankl angefangen und habe da mal im Bereich Verkauf, Projektmanagement mir meine ersten Leistungen abgedient, sage ich mal. Und es hat sich immer was getan. So im 5-Jahres-Rhythmus haben sie für mich immer Aufgaben ergeben, die für mich spannend und herausfordernd waren. Und das war dann, wie wir eine Serienfertigung aufgebaut haben für Pleuelfertigung in Bruck an der Mur, habe ich dort einmal komplett von Beginn an mitgearbeitet, habe dann die Produktion dort begleitet und aufgebaut. Mhm. Und wie wir unser Getriebewerk begonnen haben, startklar zu machen, habe ich dort dann mein Wissen und meine Erfahrung mit einbringen dürfen und habe dort wieder 5 Jahre verbracht. Und irgendwann hat es mir aber gejuckt. Nicht? Irgendwann war es so, dass ich mal gedacht habe, ja, ich habe viel mit Menschen zu tun und das Aufbauen von einer Produktionsstätte hat ja sehr viel Ups und Downs mit sich gebracht. Aber es waren immer die Menschen, die im Zentrum gestanden sind. Und das war mir immer schon total wichtig. Nicht? Und irgendwann habe ich für mich selber dann entdeckt, dass eigentlich das Thema Aus- und Weiterbildung mich so antreibt, weil es ist immer an der Qualifikation der Leute gelegen und auch meiner eigenen Qualifikation, meinem Weiterkommen, meiner Weiterbildung, dass wir erfolgreich geworden sind. Je besser wir aufgestellt waren, umso besser und so erfolgreicher haben wir Dinge ins Rennen gebracht. Nicht? Und dann habe ich nebenbei mal ein MBA gemacht. Also ich habe mal gedacht, ich stelle mich nochmal der Herausforderung, berufsbegleitend selbst nochmal zu lernen, und habe erfahren, dass das ein ganz schöner Hocken ist, den man sich da antun kann.
Das habe ich auch selber leben dürfen.
Ja, na, also ja, vieles, was wir tun, haben wir gemein. Nur nicht, dass ich selbst eine Lehre gemacht hätte. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Darum beneide ich auch dich, ja, weil das eine Erfahrung ist, die für mich schon auch ganz, ganz wichtig wäre. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe irgendwann einmal in einem Mitarbeitergespräch gesagt, mit der Jucken Akademie, gell? Und da bin ich noch stark im operativen Geschäft drinnen gesteckt und dann haben wir aber angefangen, gemeinsam Pläne zu schmieden. Wie kann denn das gehen? Also es war klar, die Firma Pankl wird immer mehr noch auf das Thema Aus- und Weiterbildung setzen. Da war damals von dem
Ausbildungszentrum. Du sagst, es war klar, die Firma Pankl wird immer mehr auf Aus- und Weiterbildung setzen. Wieso war das klar? Weil es Philosophie ist, junge Talente zu entwickeln, weil es Teil der Nachwuchsplanung ist. Warum war das klar?
Naja, also die Anzahl der Lehrlinge, die wir aufgenommen haben, ist sukzessive gestiegen. Also wie ich begonnen habe, waren das vielleicht, keine Ahnung, im Jahr so 5, 6, 7, 8. Und es war dann auch so dieser, also je mehr Produktionswerke wir aufgebaut haben, je mehr wir in Richtung, wir stellen uns breiter auf, wir wachsen als ein Ganzer, war natürlich auch klar, dass wir immer mehr Fachkräfte brauchen für das, was wir da tun. Und eines war immer klar, die Fachkräfte am Markt zu finden, das war nicht wirklich leicht. Also wer in einem Großunternehmen drinnen sitzt, ist dort gesessen und hat sich auch nicht viel bewegt. Und der Markt war nicht besonders...
Ja. Das heißt einfach auch, betriebswirtschaftlich muss ich mir die Talente selber ausbilden, wenn ich sie nachher auch haben möchte. Weil am freien Markt finde ich es gar nicht.
Genau, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich auch das, was ausgebildet wird. Weil es natürlich gerade in unserem Jargon geht es stark um das Thema höchste Qualität, Präzision, aber auch um das Thema, welchen Wert hat der Kunde. Das ist bei uns immer schon extrem im Zentrum gestanden. Und wenn ich es schaffe, junge Leute schon auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten, dann kann ich ihnen natürlich vieles von diesen Werten, dieser Kultur und dieser Klarheit auch mit auf den Weg geben. Und dann habe ich Fachkräfte, die ausgebildet sind, die nicht nur an den Maschinen arbeiten können, sondern die das halt auch mittragen. Ja? Ja, und die ein Faible haben für unser Motto High Speed, High Tech, High Quality. Ja,
ja, ja. Ja.
Und dann habe ich mit meinem Chef halt so einen Plan gemacht, gell? Und der hat dann gesagt, ja, ich verstehe, du willst da und wir wollen das auch, weil wir glauben, dass wir an der Stelle auch jemanden brauchen können, der so ein, wie soll ich sagen, ein Vorausdenker ist oder so. Und dann habe ich sukzessive meine Themen abgegeben und das war ja auch, also es ist ja auch nicht einfach, nicht? Aber ich habe so eine Nachfolgeplanung dann einmal begonnen und habe einfach gesagt, wer kann, wer möchte und habe mit den Leuten dann auch geredet und Stück für Stück dann auch...
Nachfolger für deine Rolle?
Genau.
Und wer war dein Vorgänger in der Rolle der Ausbildungsleitung oder hat das in der Form...
Nein, das hat es in der Form nicht gegeben. Also es gibt nur immer den Ausbildungsleiter, der sich um das ganze Führungsthema, also um das Führen der Lehrlinge und das operative Ausüben der Tätigkeit gibt, den gibt es und der ist weiterhin da. Mein Vorgänger war der Vorstand. Der hat halt auch die Lehrlinge und die Lehrlingsausbildung mitgeführt, weil er Operations-Geschäftsführer auch noch ist.
Das war quasi in seinem Bereich, ja, okay.
Ja, aber er hat dann selber gesagt, naja, so viel Zeit, wie ich eigentlich haben möchte, habe ich nicht.
Klassiker.
Ja, und es läuft aber wir wollen doch für die Zukunft was anderes, was Neues, was Größeres aufstellen und dafür braucht man auch wen, der das machen will und kann.
Ja. Und diese Hypothese... eigens in eigene Humanressource in Form dann deiner Person, die das wirklich auch leitet, zu investieren, die ist aufgegangen, würde ich das behaupten, oder? Kann man das sagen?
Ja, also nämlich multidimensional. Also für die jetzt meine Funktionen haben als operative Werksleiter und so, die haben ihre Karriereplanung natürlich dann auch erfüllt bekommen, weil die haben ja auch Interessen. Und es sind ja ganz, ganz starke Leute gewesen. Ja. Und denen konnte ich guten Gewissens dann auch sagen, ja, das wird passieren, dass du meinen Job übernimmst. Ja. Und das habe ich heute dann auch gemacht. Das Einzige war dann am Schluss, weißt, wenn du einen Schlüssel von einem Werk in der Hand hast, physisch, und du gibst den dem anderen, dann magst du ihn noch mal kurz festhalten. Weißt du, so. Ja. Ich gebe dann aber, und dann lass ihn los.
Aber
und dann
musst du noch einmal innezuhalten.
Ja, aber schön war halt, also genauso wie ich losgelassen habe, haben halt bei mir auch Leute losgelassen und haben nicht gesagt, naja, du machst jetzt was Neues, jetzt sind wir auf deinen Fersen drauf und jetzt werden wir schauen, wie gut du das dann machst in der Akademie. Sondern die haben bei mir volles Vertrauen geschenkt und haben gesagt, mach einmal, mach das so, wie du das gern, wie du dir das
vorstellst. Wann war das chronologisch?
23, Mitte 23. Alles klar. Anfang 23 habe ich das erste Werk abgegeben und Anfang 24 dann das zweite. Und in Mitte 23 habe ich schon angefangen in der Akademie halt so ein bisschen parallel hineinzuschnuppern. Und es ist dann eine neue Welt, gell? Es ist halt
Nimm
eine.
uns da dann vielleicht kurz mit, weil ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilweise wahrscheinlich Pankl natürlich schon kennen, aber auch in die Welt der Ausbildung bei Pankl. Wie groß ist Pankl in der Ausbildung? Wie viele Lehrlinge, Auszubildende, aber auch Ausbilderinnen an wie vielen Standorten? Frage ich die Antwort kennend, weil das sehr spannend ist bei euch.
Also wir haben hauptberufliche Ausbilder, von denen haben wir für die Zerspannungstechnik sechs und für die Mechatronik eine Dame. Das heißt sieben hauptberufliche. Also ich bin auch hauptberuflich mit dem Lehrlingswesen beauftragt, aber ich bilde ja selbst nicht mehr aktiv
Ja,
aus.
verstehe ich.
Wir haben, also um auf die Zahl der Lehrlinge, damit wir dort zu einem Verhältnis kommen, wir nehmen jedes Jahr 35 auf in etwa. Das heißt, wir haben ungefähr 150 Lehrlinge in den 4 Lehrjahren, so
Alles klar.
grob geschätzt, ne? Und wir haben aber auf den Standorten in den Unternehmen normal ungefähr 75 Leute, die Lehrlinge direkt im Unternehmen ausbilden. Also bei uns ist es so ähnlich wie beim Koch-Reini, der das auch als triales System eigentlich bezeichnet, weil es nicht nur die Lehrwerkstätte gibt und nicht nur die Berufsschule, sondern eben auch unsere Unternehmensbereiche, die aktiv an der Lehrlingsausbildung und Weiterentwicklung teilnehmen.
Das ist ja vielleicht auch Mini-Exkurs, aber diese Form der Trialität, die sich der Bernd anspricht, die ist ja in der Schweiz sogar gesetzlich verankert. Dieses duale System, das in Österreich ja oft auch eh schon trial gelebt wird, wie du richtigerweise sagst, das gibt es in manchen Bereichen schon. Zum Beispiel in der Bauwirtschaft ist es so, da hast du quasi auch kollektivvertraglich verankert, da hast du den Ausbildungsbetrieb, da hast du die Berufsschule und dann hast du in dem Fall eine eigene Bauakademie, wo quasi auf einer dritten Ebene Fortbildungen, Weiterbildungen etc., die sogar kollektivvertraglich verankert sind, gemacht werden. Und deshalb auch die Trialität, spannend, dass du das ansprichst, quasi die Möglichkeit zu sagen, wir haben Schule, wir haben Akademie und wir haben quasi bei uns die Produktionswerke. Ist das richtig?
Genau, genau.
Wie kann man da ein Zeitverhältnis sehen? Wie viel Zeit verbringen? Also Berufsschule ist mir klar.
Also man muss sich jetzt vorstellen, also die Anzahl der Lehrlinge, die wir aufnehmen, ist steigend. Aber wir haben so in den letzten Jahren so im Schnitt um die 100 gehabt, ja, in den 4 Jahren. Wir haben aber eine Lehrlingsausbildungswerkstätte gehabt, die ungefähr 400 Quadratmeter groß war. Also die Möglichkeiten, die wir hatten, überhaupt so viele Lehrlinge gleichzeitig auszubilden, waren nicht gegeben. Und somit war in der Vergangenheit eher so das Thema, sagen wir mal, Berufsschule sind 9,5 Wochen oder 10 Wochen, so in der Größenordnung. Nicht? Und dann haben wir uns das zwischen Lehrwerkstätte und Betrieb so mit Hälfte, Hälfte, vielleicht teilweise sogar schon mehr im Betrieb als in der Lehrlingswerkstätte ausgemacht. Und das war aber auch eine Schwäche unserer Lehrlingsausbildung. Also auf der einen Seite eine Stärke, weil halt die Lehrlinge sehr viel im Betrieb gelernt haben mit dem realen Produkt, mit der
Ja,
realen Maschine,
absolut,
mit den
ja.
realen Prozessen, der realen Qualitätsanforderung. Aber wir haben die Lehrlinge auf Basis von dem geringen Raum, den wir hatten und den geringen Anzahl an Aggregaten, Maschinen und so weiter, halt auch sehr früh in den Betrieb geschickt. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass halt, das mag eine Veränderung der Zeit sein, aber irgendwie glaube ich, war es eher schon immer so. Wenn ich einen 15-Jährigen nehme und der ist gerade einmal 2, 3 Wochen jetzt im Berufsleben überhaupt einmal angekommen und dann gebe ich den in den Betrieb rein, wo Bauteile gefertigt werden, die hochpreisig sein und dann in ein Formel-1-Auto reingehen, dann wurden die, oder ich verstehe es eh nicht, man traut dem Lehrling noch nicht so viel zu und dann werden oft Tätigkeiten gemacht, die für den Lehrling wahrscheinlich auch nicht so besonders attraktiv sind. Und
Jetzt stelle in den Raum quasi so ein bisschen diese Hilfstätigkeiten wahrscheinlich dort und da.
wahrscheinlich auch das und dann also wenn ich eins und eins zusammenzähle, komme ich halt dann auf einmal zum Beispiel zu erhöhten Krankenständen, nicht? Und die mögen motivationsbedingt sein. Ich will das, also kann sein. Und wir haben halt dann gesagt, naja, also neues Ausbildungszentrum heißt mehr Platz, heißt mehr Möglichkeiten und heißt aber auch, wir bewegen uns, wir verändern uns, wir wollen uns auch verändern, ganz bewusst. Und jetzt ist der Plan, und daran arbeiten wir halt jetzt auch gerade, das Konzept soweit fertig zu machen, dass wir ab September den neuen Jahrgang, der am 1. September bei uns beginnt, das erste Lehrjahr nur mehr in der Lehrwerkstätte und in der Berufsschule lassen. Und da ist unser Auftrag halt auch, der muss jetzt einfach gestaltet werden. Also dieses Jahr muss befüllt werden mit Inhalten. Wir wollen ja nicht sagen, dann tust du halt 10 Stückel feilen und 5 Stückel drehen statt 2 Stückel, sondern wir brauchen andere Inhalte.
Danke. Und ich möchte das kurz hängen bleiben, weil es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, was du da ansprichst. In der Struktur gibt es ja die unterschiedlichsten Ausbildungsmodelle und Formate. Wir haben Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind die Lehrlinge teilweise die ersten beiden Jahre durchgängig im Ausbildungszentrum. Dann gibt es welche, wo vielleicht nur zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen und dann draußen. Und ich glaube, das ist ja da gar nicht ein richtig oder falsch, sondern ein, es muss zu mir passen im System. Aber ich glaube, du sagst es nämlich, was sicherlich nicht das Rätsellösung ist, das ist wahrscheinlich eine 6-9-monatige Grundausbildung, wo ich nur Pfeile bohre, säge. Ich denke an meine eigene Ausbildung in der Voestalpine zurück. Wir haben 6 Monate noch wirklich eine Grundausbildung gehabt. Und ich sage mal, die Motivation gegen Ende der Grundausbildung war dann freundlich formuliert schon angeschlagen. Also ich glaube, dass das eine ganz, ganz relevante Frage ist. Noch dazu bei jungen Menschen, die jetzt, und da müssen wir uns schon klar sein, die kommen nach 9, 10, 11 Jahren Schule. Auf einmal ist es doch ein gewisser Cut und auf einmal beginnt Berufsleben. Das ist schon eine andere Welt. Jetzt kann man sagen, mit Preboarding, mit Onboarding etc. kann ich das abfedern und das machen schon viele und auch viele sehr gut. Aber ich glaube schon, dass es ganz relevant ist, diese Zeit auch so zu gestalten, dass hier Potenzialentfaltung stattfindet, dass Ankommen stattfindet, dass auch Sicherheit, Verbundenheit entsteht und man sich so weiterentwickeln kann.
Wolf. Also ich habe halt dann, ich habe für mich selber halt einmal überlegt, wie kann so ein Konzept ausschauen, jetzt ohne noch konkret zu werden, weil also am Anfang für mich steht halt das große Ganze und ich sage einmal, ich schaue weit über den Tellerrand hinaus und sage einmal, was wollen wir denn eigentlich, gell? Und dann versuche ich das halt runterzubrechen, versuche daraus zu entwickeln, wie machen wir das. Und am Schluss, dann kommt es halt dazu, wie kommt es dann bei den Lehrlingen an, weil wir werden nicht am Anfang, wenn wir jetzt alles neu machen, überall genau mit dem Dartpfeil auf die doppelte 25 treffen ins Bullseye, sondern es wird manche Sachen geben, die man halt dann wieder überdenken muss. Vielleicht auch Sachen, wo man sagt, da müssen wir komplett neu überlegen und alles wegradieren und wieder neu hinsetzen, mag ja sein, aber wir trauen uns einmal. Und dann haben wir halt gesagt, die wichtigen Komponenten, die man halt bisher noch gar nicht so explizit, also passieren tut das wahrscheinlich auch, aber so explizit uns vorgenommen haben, sind halt Sachen wie Methodenkompetenz. Ja? Mhm. Also wie gehe ich mit gewissen Dingen um? Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt und habe gesagt, na schaut, also ich hätte zum Beispiel die Idee, dass ich als kleinen Vortrag so das Thema, also Vortrag, als Schulungsinhalt, das Thema Verschwendung nehmen. Und bei Verschwendung kann ich ganz, ganz unten anfangen und kann sagen, ja, ihr mit eurem Budget, mit dem, was ihr an Konsumgütern habt und so weiter, wie geht's ihr mit dem um? Wie oft kauft ihr da was Neues? Und es geht ja hin bis zur Umweltrelevanz dann. Gell? Dann kann man sagen, absolut, das baut man jetzt zum Beispiel auf über die 4 Jahre der Lehre bis hin zum Lean-Management im 4. Jahr, wo sich die Leute wirklich damit auseinandersetzen, Verschwendung im Betrieb zu erkennen. Weil das haben wir überall dort, wo was produziert wird. Also die Menschen, ich glaube auch die selbst die Dienstleistungen erbringen, haben Verschwendung, wenn sie nämlich mit ihren Kunden nicht sauber umgehen und sie dann verlieren. Ja? Aber bei uns ist es halt wirklich Material. Und das ist teures Material zum Teil. Und ich muss ja nicht am Anfang gleich mit dem schwierigsten Thema daherkommen. Ich kann ja ein Thema ganz, ganz einfach aufbauen. Finanzbildung, Ressourcenschonung, aber auch das Thema Kommunikation. Wie geht man mit Konflikten um? Und. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und dann habe ich mit Leuten geredet. Und dann sage ich ja Finanzmanagement und sage dann, ja, ich habe Bankwesen studiert, ich kann das jederzeit machen. Ja, ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, das würde ich schon gerne einbringen. Und jetzt bauen wir halt auf, wie kann so ein Arbeitstag bei einem Lehrling ausschauen im ersten Lehrjahr? Mhm. Auf der einen Seite natürlich Fachwissen weiterzugeben, aber das aufzulockern mit verschiedensten Elementen. Wie löse ich ein Problem? Wie gehe ich systematisch und sowas heran? Ja. Parallel sehr, sehr dazu haben wir unsere Ausbilderin für die Mechatronik hat die Idee geboren, wir machen eine Reparaturwerkstatt. Ja, wir übernehmen Kleingeräte, Elektrogeräte, wobei sie sagt, ich kann mit einer Waschmaschine auch kommen, aber gehen wir es einmal klar an.
Sagen das wird dann ein Exkurs.
Ein Mixer ist kaputt und die Person A im Unternehmen würde sich einen neuen Mixer kaufen, hat aber die Möglichkeit, den Mixer bei uns abzugeben und der wird von unseren Lehrlingen repariert.
Ich verstehe.
Und wenn es gut geht, kriegen wir ein paar Euro dafür.
Da muss ich gleich ein spannendes Best Practice aus der Schweiz erzählen. Das passt nämlich ganz gut dazu. Die Swisscom, die hat da quasi so eine Art Projektgeschäft draus gemacht. Das schaut folgendermaßen aus, da geht zum Beispiel ein Projektausschreiber her, das könnte jetzt ähnlich und das angelehnt wie bei euch jetzt eine Abteilung sein oder irgendwas, so ich sage, wir haben hier einen Use Case, nehmen wir reparier uns dieses und jenes Werkstück, Maschine, whatever, und dann bewerben sich darauf die Lernenden, also die Lehrlinge in der Schweiz, gemeinsam mit einem Ausbilder. Also es ist wirklich offiziell ausgeschrieben. Die bewerben sich drauf und lösen dann quasi das Problem, die Herausforderung in einem Ort drei-, vier-, fünfmonatigen Projekt, wo quasi halt man versucht, und das höre ich auch bei dir raus, ein bisschen wegzugehen vom klassischen Curriculum abarbeiten mit quasi dem To-Do-Listen-Prinzip, sondern ein bisschen ein projektbasiertes Arbeiten reingeht. Ist das
Naja, weil im Endeffekt, was wird es denn bedeuten? Die Abteilungen müssen miteinander zusammenarbeiten. Also es braucht dann vielleicht jemanden, der mechanisch was herstellt. Es braucht vielleicht jemanden, der etwas schweißt. Es braucht vielleicht jemanden, der etwas einkauft. Dann muss ich die Lehrlinge aus dem Einkauf mitnehmen.
Stimmt.
Dann, also dieser Gedanke, die Lehrlinge auch miteinander Dinge entwickeln zu lassen, wo nichts schief gehen kann. Nicht? Also im Idealfall kommt dann wieder repariertes Gerät raus und alle haben was gelernt dabei. Genau. Und diese Aha-Erlebnisse, diese Erfolge, die man dabei feiert und gleichzeitig dieses über den Tellerrand hinausschauen und zu sagen, ja, Zerspannungstechnik ist ja nicht nur Teile zersparen und da geht es um Wirtschaftlichkeit, da geht es um Rechnungswesen und. Also kommt ja alles zusammen. Ja? Ja. Und wenn wir das schaffen, ihnen zu lernen, dann glaube ich, also ich glaube nicht einmal, dass sie fachlich viel verlieren werden, weil wir werden trotzdem fürs Fachliche genug Zeit haben. Aber was sie auf jeden Fall lernen werden, ist halt dieses methodische Herangehen. Ich habe ein Problem und wie löse ich das?
Und beim Fachlich kann ich es ja dann in den allermeisten Teilen wahrscheinlich am realen Projekt dann Step by Step entwickeln. Also das glaube ich auch. Und man erweitert es halt einfach um Methodisches. Du hast völlig recht.
Und ich glaube halt auch, dass die Leute, die dann im Betrieb mit den Lehrlingen arbeiten, mehr mit denen anfangen können.
Ja, da bin ich überzeugt.
Wenn man zum Beispiel, wenn die eine Grundeinschulung kriegen, was Statistik bedeutet oder was wie ein Messergebnis zu interpretieren ist, das man nehmen, dann kann der im Betrieb den Lehrling mit dem Teil in die Qualitätssicherung schicken und sagen, bitte lass dieses Teil messen. Weil er weiß, dass der versteht, was muss er tun, wie interpretiert er das Messergebnis, wohin muss er es nachher dokumentieren und so weiter. Und dann hilft der Lehrling dem Meister sozusagen an der Maschine mit und dann wird der auch erkennen, dass der Lehrling für ihn viel wertvoller ist als nur ich muss ihn ausbilden oder er läuft halt so mit, sondern
ja.
Und das ist unser Ziel und das können wir.
Aber das ist jetzt rund um quasi Ausbildungszentrum neu. Ist dieser neue methodische Zugang dann auch gekommen oder nehmen wir uns da vielleicht noch ein bisschen mit? Wie hat sich das entwickelt bei euch?
Naja, wir sind jetzt gerade mal einen Monat da eingezogen. Ja? Also man muss sich vorstellen, jetzt ist das alles neu für uns und wir beginnen und wir haben ein paar neue Maschinen gekriegt. Das heißt, wir haben ein bisschen was auch an der technologischen Seite dazu gekriegt. Das versuchen wir jetzt einmal sozusagen da hoch zu rampen. Und parallel dazu ist das alles das, was wir uns jetzt überlegen, ist so das, was jetzt in den Herbst hineinfließen wird. Also der Herbst geht dann wirklich mit einem neuen Konzept los.
Mhm. Und spannend.
Dort werden wir halt vieles erleben, denke ich. Ja? Und hoffentlich am Schluss des Tages halt erfahren, dass das, was wir getan haben, der richtige Ansatz ist. Und
super, ja.
Und wir kriegen ja jedes Jahr dann 30 neue Probanden, unter Anführungszeichen, an denen wir uns wieder selber messen dürfen und unsere Systeme weiterentwickeln dürfen. Ja, und natürlich läuft es dann im zweiten, dritten, vierten Lehrjahr läuft es auch weiter, aber da gibt es halt dann wieder das normale Programm, dass sie auch mehr im Betrieb sind. Also wir wollen das.
Aber darf ich noch nachfragen, weil, okay, du hast jetzt nur gesagt, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relevant, erstes Lehrjahr durch eure Struktur, dann der Plan quasi im Ausbildungszentrum und dann geht es dann modular weiter, also sprich eine Mischung aus Berufsschule, wenn sie halt zeitlich ist, Betrieb und Akademie oder wie plant ihr dann quasi in den Lehrjahren 2, 3, 4?
Ja genau, also da wird es, also im zweiten Lehrjahr, also wenn ich über Projekte rede, zum Beispiel glaube ich, dass man einfach den Schwierigkeitsgrad des Projektes steigern kann. Ja, im zweiten Lehrjahr kann ich ein bisschen mehr verlangen, im dritten Lehrjahr noch ein bisschen mehr. Dann kommt vielleicht das Thema Austrian Skills einmal, das wäre mir ein Herzensangelegenheit, dass man auch an solchen Bewerben teilnimmt, da muss man sich wieder extra darauf vorbereiten. Aber es wird natürlich, ein Drittel des Jahres werden die dann im Betrieb sein in etwa, im zweiten, dritten, vierten Lehrjahr. Und für das Restliche, also man muss es ja dann eher anschauen. Ich glaube nicht, dass man mit Gießkannenbetrieb über alles drüber fahren kann. Wir werden Talente haben, die werden schneller sein als die anderen. Wir werden manche haben, wo man vielleicht im zweiten Lehrjahr auch nochmal eine intensive Vorbereitung für das zweite Berufsschuljahr braucht, wo man vielleicht nochmal gewisse Sachen intensiver wiederholen muss und nochmal aufbauen muss. Und es wird auch andere Gruppen geben, die einfach die zu fliegen beginnt. Ja?
Und vor allem, ich glaube, eins ist auch wichtig in diesem Kontext, man muss auch aufpassen. Ich kenne einige Beispiele, wo die geschützte Werkstätte, ich sage das jetzt ganz bewusst so überspitzt auch, wo ich sage, ich habe das Ausbildungszentrum, wo ich dann wirklich maximalen Raum zur Entfaltung habe, wo ich Fehler machen kann, wo ja, geschützter Bereich ist und dann auf der harte Cut, auf einmal im Betrieb ist alles anders. Und umso wichtiger ist es meiner Meinung nach auch, wie du richtigerweise sagst, nämlich erstens, wenn ich schon projektbezogen arbeite, dann erlebe ich auch schon einen gewissen Teil von dem, was auch möglicherweise dann draußen an Arbeitsalltag, an Aufgabenstellung, an menschlichen Beziehungen dazukommt, wo ich sage, das ist dann schon ein bisschen ein sanfterer Übergang, weil das erleben wir schon häufig, dass dann der harte Cut teilweise problematisch ist, wenn nämlich dann zum Beispiel Wertschätzungsmessungen, wo ich sage, am Anfang war alles super, super rund und dann war ich draußen und die Stimmung ist rau und es geht hier ganz anders zu, dann macht er das auch was mit jungen Menschen. Und es kann nicht, also es ist ja ein Zusammenspiel diverser Dinge. Und ich glaube, da ist die Harmonie, das gesunde Maß wie das Zusammenspiel sehr relevant.
Ich meine, das schließt nicht den Kreis, gell? Weil mit diesem Konzept muss man natürlich auch schauen, wer bei uns im Ausbildungsteam welche Kompetenzen hat.
Das wäre auch meine Danke, dass du so schnell anschneidest, weil das ist ja wirklich nicht so ohne.
Ja, genau, das ist jetzt das. Und bei den technischen Dimensionen tun wir uns relativ leicht, nicht? Weil also das ist irgendwie so klar und das ist auch für die Techniker klar. Ja, dass wenn ein Grundausbilder oder ein Ausbildungsverantwortlicher bei uns mit Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen zu tun hat, ist klar, dass er das vermitteln können muss. Aber wie ich das erste Mal über dieses Ausbildungskonzept geredet habe mit den Ausbildern, waren so die großen Augen da und dann fast offene Mund nach dem Motto, ja, aber was das heißt jetzt, wir müssen denen soziale Kompetenzen beibringen und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ich habe das ernst genommen und ich habe dann gedacht, okay, da müssen wir uns halt, wenn wir uns die Kompetenzen unserer Ausbilder und von uns selber anschauen, müssen wir halt das auch mit betrachten. Wie gut sind wir eigentlich dabei, methodisches Wissen weiterzugeben, soziale Kompetenz weiterzugeben? Und das wird auch spannend werden.
Ja. Das glaube ich nämlich auch. Aber nehmen wir uns damit, was sind deine Überlegungen in der Qualifizierung deines Ausbildungsteams? Noch dazu, wenn ich sage, da habe ich eine Struktur, wo ich sage, da habe ich dich in deiner Führungsrolle, dann habe ich hauptberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder, dann habe ich nebenberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder. Ganz eine unter Anführungszeichen, glaube ich, im Umfeld, wie Punkloch tätig ist, eine nicht unlogische Struktur. Nur ist es natürlich auch komplex. Ich habe unterschiedlichste Persönlichkeiten, ich habe Fachkompetenzen, ich habe methodisch-didaktisch soziale Fähigkeiten. In welchen Einklang kannst du das bringen und wie macht es hier?
Ja, das ist eine Großaufgabe für die nächsten Jahre. Ja. Weil, also der Lehrling hat ja dadurch, dass er dann auch schon langsam anfängt, in einen Schichtbetrieb zu gehen, dann hat er mal eine Vorschicht und eine Nachmittagsschicht, hat er ja pro Woche schon einmal einen anderen Ausbilder im Betrieb. Mhm. Und die Ausbilder im Betrieb sind sicherlich alle bemüht. Aber ob das ihr freier Wille ist, auszubilden, ob sie das wirklich wollen, ob das ihre Leidenschaft ist, also vielleicht ist freier Wille ist das falsche Wort, aber ob es die Leidenschaft ist,
ja,
das sei dahingestellt. Und ich glaube aber,
Entschuldigung, dass ich noch einhake, aber wahrscheinlich in der Vergangenheit wird auch, was der da viel ist, wahrscheinlich irgendwo generisch gewachsen worden sein, dass man sagt, der Vormer hat halt einfach auch angefangen zum Ausbilden. Und dann hat man dann einmal gesagt, hey, was der, da kommen jetzt zwei Burschen und zwei Mädels, bitte bild uns die mit aus. Das ist auch nicht unlogisch, aber auch Auswahlprozess dieser Personen, wahrscheinlich eine relevante Frage, oder wer diejenigen sind, nämlich auch bewusst fragend, und das habe ich selber gerade in einem großen Projekt mit einem Industriebetrieb ähnlicher Größe erlebt, es hat sich nämlich da herausgestellt, dass auch gar nicht jeder ausbilden will. Es sind auch viele, die sagen, hey, ich mache lieber meine fachliche Tätigkeit, ich bin Schweißer und bin total gern Schweißermeister und das kann ich gut, aber mit jungen Menschen und so, ich weiß nicht, will ich das überhaupt? Und das war für uns eine ganz spannende Erkenntnis, wenn man da wirklich mal tief eintaucht und mit den Menschen redet. Wollt ihr das überhaupt, dass da interessante Ergebnisse rauskommen?
Ja, das glaube ich sofort. Also wir haben halt die Erfahrung gemacht, jetzt von den Ausbildern, die vorher die hauptberuflich den Job machen, ist der Großteil von uns Eigenbau. Also da sind wirklich Leute dabei, die Mitte 50 sind, die vor 30 Jahren beim Bank gelernt haben. Wir haben ein junges Mädel, die ist Anfang 20 und die hat bei uns gelernt, hat dann 2 Jahre oder so im Betrieb gearbeitet und wollte jetzt ins Ausbilderteam dazu und die ist super happy. Ja, das glaube ich ist schlüssig und das ist auch für die Vollzeitkräfte auch weiterhin der Plan, auf unser eigenes Stammpersonal zu setzen, die bei uns in der Lehre waren und die dann das Interesse haben, in die professionelle Ausbildung zu gehen.
Ja.
Im Betrieb ist es genauso, wie du sagst. Im Betrieb ist es, also wobei das ist viel, vieles davon ist mein Bauchgefühl, weil ich gehe nicht von einer Person zur anderen und sage, du bildest zwar da aus, aber willst du das überhaupt? Ja? Sondern es ist ja mehr so ein Bauchgefühl, das man hat und vielleicht so ein genereller Tenor, der aus einem Bereich kommt. Aber ich glaube, eines ist schon wichtig, weil genauso wie wir reden bei den Lehrlingen, ob sie motiviert sind und mit der Aufgabe, die sie kriegen, zufrieden sind, happy sind und gern dann wieder kommen, wenn die neue Woche beginnt, glaube ich halt schon auch, dass mit der Qualität der Lehrlinge, wenn wir dieses Level erhöhen, mehr Zuspruch auch von denen kriegen, die Jungen dann ausbilden. Weil die Jungen dann auch hoffentlich sehen, da kommen jetzt Leute, die sind engagiert, die sind wissbegierig, die wollen. Und dann fällt auch dieses Weitergeben des eigenen Wissens, glaube ich, leichter. Als wenn ich wen dabei schon habe, der vielleicht noch sehr introvertiert ist und die Hammer. Ja. Wir geben Leute im Betrieb raus, die kommen mit 15 und sind noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und werden halt dann erwachsen.
Ja.
Aber darf ich da noch, weil es ist ja, bei euch kommt da noch eine zusätzliche Dimension hinzu, die es ein bisschen komplexer macht, nämlich auch mit drei unterschiedlichen Ausbildungsstandorten, oder Niederlassungen, wo auch dann ausgebildet wird. Wie Codunik? Es sind ja doch auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die in ähnlichen oder vergleichbaren Strukturen daheim sind. Wie koordinierst du das? Wie funktioniert das? Nämlich auch, nimm uns da vielleicht noch mit, wie auch in deiner Rolle, wie läuft das hierarchisch ab, wo du sagst, da habe ich ja quasi das Ausbildungszentrum, die Akademie, und dann habe ich auch unterschiedliche Ausbildungsstandorte draußen. Wie koordinierst du das? Wie läuft das ab?
Also ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank haben wir letztes Jahr auf Digitalisierung gesetzt und uns für Ausbildungssoftware entschieden, weil da ist einfach die zentrale Verwaltung von Daten und viele administrative Tätigkeiten einfach beherrschbarer macht. Weil man muss sich vorstellen, so wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben einmal am Anfang 5, 6, 7 Lehrlinge aufgenommen im Jahr, da ist das relativ klein und überschaubar, gell? Und da kannst du mit Excel-Listen tun und da greifst du schon einmal zum Telefonhörer und rufst einen Ausbilder im Werk A und sagst, keine Ahnung, wir müssen über Lehrling B reden oder wir versetzen Lehrling B zu dir und machen eine Rochade, wie auch immer. Es ist alles noch recht klein gewesen und überschaubar, nicht? Und die Lehrlingszahlen haben kontinuierlich zurückgenommen und damit ist natürlich auch der administrative Aufwand gestiegen. Und wie ich angefangen habe, habe ich mir das einmal angeschaut, weil, also ich bin generell immer so einer, der, wenn ich irgendwo neu bin, dann rede ich einmal relativ lang nichts und schaue einmal relativ lang und mache mir ein Bild, gell? Weil die Leute, die kommen und sofort alles wissen und so gescheit sind, das ist nicht mein Fall einfach. Ja? Und ich schaue mal zu und ich überlege einmal und ich rede so mit dem einen oder dem anderen und dann bin ich drauf gekommen, wie viel Zeit für das Verwalten drauf geht. Und mein Chef hat zu mir gesagt, ja, was ich will, ist auch, dass ihr mehr im Betrieb seid, dass ihr den Kontakt haltet zu den Ausbildern, so wie du gesagt hast, in unseren unterschiedlichen Standorten. Ja, und dann habe ich gesehen, was unser Ausbildungsverantwortlicher, der das Team leitet, da den ganzen Tag macht. Und dann ist man schon relativ schnell geworden, der kann gar nicht mehr in die Betriebe hin und her fahren, weil der muss ja schauen, da kommen unsere Schnupperlehrlinge, da sind die Lehrlinge zum Umeinteilen, da ist einer krank, da ist das. Und das
ist heißt, quasi der hängt, der verwaltet schon zu guten Teil seiner Zeit, weil er muss.
Ja, und dann haben wir gesagt, wie können wir die Verwaltungsarbeit leichter machen und reduzieren? Und dann sind wir auf Ausbildungssoftware gegangen und es war auch wieder witzig, du führst da Software ein und am Anfang sagen alle, Jesus, nein, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das geht sich mit unserer Zeit nie aus. Größtenteils aus dem Betrieb. Wir müssen da produzieren, wir können doch nicht da jetzt da mit einer Software arbeiten. Und dann bin ich hergegangen und habe in akribischer Kleinarbeit habe ich die Leute geschult und habe sie bei der Hand genommen und habe ihnen gezeigt, dass das was bringt für sie. Ja. Und habe ihnen immer wieder angeboten, wenn noch Fragen sind, ruft es mir an, ich komme persönlich und zeige euch. Ruft es mir an und sagt es mir, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich kümmere mich darum, dass es funktioniert. Und das war ganz klar mein Job. Das darf ich nicht aus der Hand geben. Wenn ich das delegiere, die sagt zuerst, da kommt das System, das wird uns helfen, dann funktioniert es nicht und ich bin schon wieder weg, dann hast du den Botschen, garantiert. So habe ich gesagt, ich stehe für alles gerade, was da passiert. Wenn die Software nicht funktioniert, bin ich quasi die IT und versuche zu helfen. Wenn es ein Problem gibt, wenn du dich nicht auskennst, komme ich und schule dich nach. Ja. Und das hat richtig funktioniert. Das hat mir zwar sehr, sehr viel Zeit gekostet, aber jetzt ist so, heute hat mir ein Kollege angerufen und gesagt, ich sehe den Lehrling nicht. Und ich sage, schau, heute am Nachmittag beschäftige ich mich damit, morgen in der Früh kriegst du eine Antwort, das sollte eigentlich wieder funktionieren. Und dann muss ich halt mit dem Softwarehersteller reden und sagen, wir brauchen das und das Problem gelöst. Aber diese Veränderung kannst du nur mit der erhobenen Fahne vorausgehen, weil sonst...
Im Sinne von, ich muss selber Verantwortung übernehmen und auch oder lass mich noch nachfragen, weil das ist ja auch ein gewisser... Change, wenn ich neue Software einführe. Und das erleben wir ja selber auch. Wir dürfen auch gerade relativ viele Mitarbeiterinnen und Kundinnen und Partnerinnen onboarden rund um unsere Best-Practice-Lösungen. Und mein Learning daraus ist, dass ganz, ganz wichtig ist ein sauberes Onboarding. Die, die es nutzen, müssen sich zurechtfinden, müssen wissen, wie geht's. Und ich habe das Gefühl, du gehst da halt federführend voran und sagst, das ist auch Chefaufgabe.
Cool. Also gerade wenn ich sage, sowas wie wir führen Digitalisierung ein und wir wissen ganz genau, dass wir da Leute mitnehmen, also manche sind jung und dynamisch, und also dynamisch sind die Alten auch, aber sind jung und so veränderungswillig, gell, die können ja mit den digitalen Medien gut umgehen, für die ist das selbstverständlich. Aber dann hast in unterschiedlichsten Bereichen Leute, die sagen, ja, ist das nah, Computer und das ist alles gar nichts für mich. Wer nicht schaffen, wird zu komplex für mich. Ja. Und da ist natürlich auf der einen Seite gut, wenn die Software an sich nicht zu komplex aufgebaut ist, gell, wenn das intuitiv funktioniert. Und auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, wenn ich so einen größeren Wechsel haben will, wenn ich wirklich eine größere Veränderung im Betrieb vorwärts bringen will, dann brauche ich, also das wären jetzt diese 7 Steps nach Kotler oder so, nicht? Dann ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Early Adopters mitnehme und sie quasi zu Projektwerbern mache und dann selber mich aber auch darum kümmere, dass der Letzte mitgenommen wird und keiner überbleibt. Sonst glaube ich,
Bernd, bevor wir da jetzt zu tief in die Wissenschaft reinkommen, aber ich kann das unterstützen, da gibt es nämlich vom Kotter die Langversion und auch ein wirklich sehr smartes, kurzes Buch, wo seine 7 Schritte vom Bilden einer Koalition quasi bis zur Kommunikation wunderbar in einer schönen Geschichte erzählt werden. Das werden wir in den Shownotes verlinken, weil gerade jemand, der sich mit Change und in der Ausbildung haben wir ja gefühlt weekly, daily, bis hin zu großen Yearly Changes oder auch wirklichen Projekten, kann ich nur jedem empfehlen, weil sehr viel Wahrheit drinnen steckt. Also gut, dass du das ansprichst. Das heißt, diese Digitalisierung, sei es jetzt im System, aber ist das auch etwas in der Akademie? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind da Prozesse auch digitalisiert worden, wo du sagst, da haben wir einfach Vereinfachungen dann getroffen? Geht es da auch um Kompetenzschulungen digitaler Natur beim Ausbilderteam, bei Lehrlingen? Passiert da was?
Ja, also mehrdimensional. Das eine ist, wir haben Maschinen gekauft, die eine digitale Schnittstelle haben, also Ausbildungsmaschinen für Drehen und Fräsen, wo wir bewusst gesagt haben, wir nehmen die Maschinen, weil dieses digitale Lernen einfach täglich stattfinden soll. Und jetzt kann man eine Zeichnung digital an die Maschine schicken, der Lehrling muss dort eine an der Maschine direkt einen Test quasi machen, um die nächste Stufe freigeschaltet zu kriegen, um das nächste Drehzahlspektrum bei der Drehmaschine freizukriegen und so weiter. Ja, also er muss sie beweisen, er muss zeigen, dass er oder sie kann und dann darf man. Ne? Das war die eine Geschichte. Dann ist die andere Geschichte, wo mich eine ganz liebe Kollegin angesprochen hat und gesagt hat, sie würde gerne mal mit den Lehrlingen drüber reden, wie sie digitale Systeme nutzen. Eigentlich mit dem Hintergrund, weil sie aus Marketing kommt, wo ist ein Punkle eigentlich sichtbar für euch? Was dann dazu geführt hat, dass wir unsere Marketing-Budgets komplett über den Haufen geschmissen haben und gesagt haben, wir investieren nur mehr dort, wo wir auch sichtbar sind, ja, und nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip.
Ja,
und investieren inzwischen viel mehr Zeit im Auftreten direkt an Schulen und Bildungseinrichtungen und sparen uns einfach massiv Geld. Also das ist das. Dann hat es das Thema gegeben, digitales
Lernen. Entschuldigung, Bernd, da muss ich noch einhaken, weil wir das einfach auch im täglichen Doing erleben. Wir haben, sage ich mal so, gerade wahrscheinlich so 15 Projekte parallel laufen und haben jetzt seit einigen Monaten eine automatisierte Schulanalyse laufen und ich kann das nur jedem empfehlen, was der Bernd hier anspricht, nämlich sich wirklich ganz, ganz, ganz konkret anzuschauen, in welchen Schulen bin ich schon drinnen, wo bin ich es nicht, woher kommen meine aktuellen Lehrlinge. Das ist möglicherweise einmal eine Recherchearbeit, wenn ich es nicht ohnehin bereits habe, aber es wird eines passieren, nämlich es werden sich Muster zeigen. Es werden möglicherweise Schultypen sein, die ich besonders gut erreiche. Es wird sich Einzugsgebiet technisch etwas zeigen, wo ich sage, okay, da habe ich vielleicht besondere Schnittstellen. Es wird sich manches bestätigen, aber was wir auch gesehen haben, manche Hypothesen widerlegen und vor allem, Stichwort Zielgruppenerweiterung, da kann sich noch richtig etwas auftun, wenn man sich die Arbeit macht, beziehungsweise mittlerweile können wir sowas automatisieren. Also man muss sich kaum mehr eine große händische Arbeit machen. Man muss nur quasi Schablone A über Schablone B legen. Aber was einfach hilft, ist einmal dann eine Klarheit zu haben, wie geht es mir in manchen Schulen und wie du richtigerweise sagst, weil dann kann ich strategische Entscheidungen treffen, wohin investiere ich mein Marketingbudget. Also ich höre schon auch raus, korrigiere mich, intensive Zusammenarbeit mit den richtigen Schulen und hier ist wahrscheinlich Qualität vor Quantität ist ein wesentlicher Hebel im Recruiting bei euch.
Ja, beim Recruiting wollen wir natürlich nur die Besten, aber ansprechen muss ich schon eine gewisse Masse, nicht? Also,
Ja, na klar. Ja,
wenn ich mir jetzt nur zwei Schulen rauspicke, werde ich nicht erfolgreich sein. Und das kostet schon Energie, ja, weil vieles davon mache ich auch selber. Aber es hat mir gezeigt, dass der Kontakt zu den Lehrern, zu den Direktoren so angenehm sein kann. Weil denen sage ich dann, hey, ich suche halt noch einen Zerspaner für heuer. Magst du mir nicht schauen in deiner Klasse, ob nicht da einer dabei ist, der besonders talentiert ist, der noch keinen
Mm.
Lehrer, der noch keinen Job hat für den Sommer. Also dieses Netzwerken auch auf der Ebene bringt sehr, 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 sehr große Chancen. Das, aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von dem Thema Digitalisierung.
Das ist richtig, sorry.
Digitalisierungsthema, wo wir es uns auch noch gesagt haben, digitales Lernen. Digitalisierung unserer ganzen Wissensüberprüfungen. Also vom Einstiegstest weg, den wir mit Papier gemacht haben, sind wir auf einen digitalen Einstiegstest. Bringt den Vorteil, ich brauche es nicht ausdrucken, ich brauche es nicht bewerten, ich brauche nicht
Ja,
Punkte
das ist also
zusammenzählen. Und am Schluss des
unbedingt.
Tages kriege ich sogar ein Profil raus, wo der Bewerber seine Stärken und Schwächen hat, dass ich quasi sofort sagen kann, wo do, beim Nachbeginn der Lehre oder vielleicht sogar schon in den letzten Wochen vor Beginn der Lehre kann man dem vielleicht schon gewisse Sachen vorbereiten und mitgeben.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel, oft ist auch, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel eine Vielfalt an Lehrberufen im Unternehmen habe, wenn ich zum Beispiel mehrere technische Lehrberufe anbiete, und dann zeigt sich, dass jemand vielleicht in manchen Feldern besonders geeignet ist, das habe ich schon häufig erlebt, dass das dann auch dazu führen kann, dass ich sage, okay, weißt du, jetzt hast du für den Lehrberuf Mechatronik beworben, aber vielleicht wäre doch der Zerspannungstechniker gerade so passend. Also auch in der Orientierungsarbeit des richtigen Matchings, wir brauchen uns ja nichts vormachen, die Berufsorientierung da draußen funktioniert holprig. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Da haben ja Betriebe auch mittlerweile eine Aufgabe von der Schule ja, ungefragt übergehängt bekommen, nämlich auch Orientierungsarbeit zu leisten.
Na, also nehmen wir genauso wahr und ist zum Teil zu unserer Aufgabe geworden. Ja. Und dann halt das Thema Digitalisierung in der Ausbildung noch mitzunehmen, einfach, also ich habe schon einen IT-Techniker, der gesagt hat, ja, das Thema Datensicherheit zum Beispiel, das wäre wieder so ein Content fürs erste Lehrjahr. Also wie gehen wir mit Vertraulichkeit von Quellen um oder wie suchen
Ja,
wir nach den
ganz wichtig.
richtigen? Also es sind viele, viele Aspekte und das kann ich noch gar nicht fertig denken, weil wir, also mit gewissen Dingen haben wir gestartet und einfach nach dem Motto, wir brauchen kein Papier mehr, wir machen es digital. Wir sehen, dass der Einsatz von Kahoot in Lerneinheiten sie dazu anspornt, sich miteinander zu matchen und dann zeigen sie recht viel Einsatz, weil sie wollen mehr Punkte haben als die anderen. Das ist so die Rückmeldung. Also ein
Also auch
kurzes
ein
Kahoot am
Wettbewerb.
Anfang und am Ende als Wettbewerb über das Gelernte, beziehungsweise als Rückschau über das zuletzt Gelernte. Das geht einfach gut und kostet nichts. Wo man ein bisschen mehr Aufwand sieht, jetzt schon, ist das Thema Lerninhalte, also Fachwissen zu digitalisieren. Da gibt es offensichtlich Systeme, aber die sind halt nicht so bedienerfreundlich, dass man sie wirklich schnell und effizient befüllen kann. Da sind wir gerade am Schauen, ob wir da eine Alternative finden und sind wir auf gutem Weg, würde ich sagen. Und dann glaube ich, dass das Thema Digitalisierung und die Nutzung der künstlichen Intelligenz uns einfach immer weiter anspornen wird.
Das
Also,
glaube
und
ich auch.
zwar die ganze Organisation bei mir angefangen. Ich möchte gerne, dass das so zum Hilfsmittel wird, überall dort sinnvoll einzusetzen, wo halt einfach Bedarf ist. Und nochmal zurück zum Thema Schule und Bespielung der Schule. Da haben halt wir als Unternehmen mit einer gewissen Größe schon einen Vorteil, weil eine Person wie mich findet man jetzt in vergleichbar großen Unternehmen, die du auch im Podcast eingeladen gehabt hast. Kleinere Unternehmen tun sich natürlich damit schwer. Also,
Selbstverständlich,
dass der nicht
selbstverständlich.
von Schule zu Schule fährt und sagt, 2 Tage im Quartal investiere ich einfach dazu, mich mit den
Wobei,
Lehrern auszutauschen.
ich gebe dir recht, Bernd, aber auch hier gibt es schon smarte Best-Practice-Beispiele, wo Betriebe unterschiedlichster Größenstruktur eine Kollaboration mit Schulen schaffen, was vorrangig auch daran liegt, Stichwort zum Beispiel, junge Menschen selber zu qualifizieren und auch die jungen Talente, die Lehrlinge selber ins Recruiting mit einzubauen und natürlich auch in Schulbesuchstouren. Ich sage das ganz bewusst so, aber es macht ja trotzdem einen Unterschied, ob ein 16-, 17-Jähriger vielleicht auch mit dem potenziell 14-, 15-, 16-Jährigen redet oder ob das nur die Generation 20 Jahre plus ist. Ich glaube, dass es eine Harmonie aus beiden sein kann. Aber ich glaube schon, und da gibt es ja das, nicht nur das bekannte Schöller-Bleckmann-Beispiel, aber Lehrlinge ins Recruiting mit einzubinden, das ist ja aus mittlerweile hunderten Best-Practice-Beispielen, kenne ich hier fast nur Erfolgsstories. Und das macht einfach aus unterschiedlichen Gründen auch Sinn. Jetzt quatschen wir, weil es natürlich schon wieder so unglaublich spannend ist, schon sehr, sehr lange und nähern uns jetzt in kleinen großen Schritten dem Ende. Bernd, nimm uns noch mit aus deiner Arbeit, die du jetzt seit 23 machst, das sind, sagen wir jetzt mal, plus minus 2 Jahre. Was waren so die 2, 3 größten Herausforderungen, aber auch, was sind so die 2, 3 Learnings, Erfahrungen oder Best Practices, die du auch unserer Hörer-Community mitgeben möchtest?
Die Erfahrungen, die mich am meisten geprägt haben. Für mich war es das schon, sich dann auf was ganz Neues einzulassen, war für mich halt die größte Veränderung. Ja. Also loszulassen von alten Themen und Alteingesessenen und was komplett Neues zu beginnen, war für mich halt schon spannend. Und auch zu sehen, wie herausfordernd oder vor welche Themen uns die junge Generation jetzt stellt, im Bereich der Ausbildung das zu erkennen und dann auch was daraus zu machen. Das war für mich eigentlich schon der größte Hammer, weil irgendwie hat man so, also ich habe einen Sohn, der ist 15, nicht? Und irgendwie hat man so das Gefühl, mit dem habe ich mich nicht so beschäftigt, wie funktioniert das heutzutage und was brauchen die? Weil mein Bub geht in die Schule und in der Schule kümmern sich die Lehrer um die Ausbildung und wir kümmern uns um seine soziale Entwicklung sozusagen. Nicht? Und da bin ich recht schnell draufgekommen, wie ich dann drüber nachgedacht habe, dass die Jungen einfach anders ticken, dass sie anders lernen, dass sie, wir sind vor ein Buch gesetzt worden und dann hast du geheißen, so die 2 Kapitel, die musst du jetzt durchhaken, Montag Prüfung und dann hast du das eingezogen. Genau. Und die lernen jetzt in kurzen Abständen viel, also wie soll man sagen, mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne Dinge aufzunehmen und wir müssen uns aber auch an das anpassen. Also es kann uns jetzt gefallen oder es kann uns nicht gefallen, aber wir müssen das Thema Lernen zum Beispiel anders angehen und wir müssen uns auch damit anfreunden, dass ihre Welt so ist, wie sie ist, weil das hat auch viel Positives.
Das glaube ich auch.
Aber es fällt uns im ersten Moment schwer und wenn man mit Ausbildern redet, die sagen dann, ja, ich verstehe nicht, wie die tun und die wollen ja nur ihre Freizeit und so, aber das stimmt nicht. Ich glaube, man muss einfach hergehen und ihnen interessante Tätigkeiten und Inhalte bieten und dann können wir sie genauso mitreißen, wie das bei uns war. Und wenn ich mich selber angeschaut habe, habe ich mir dann auch gedacht, naja, jetzt redet man halt von Work-Life-Balance, aber was war denn mir wichtig, wie ich 15 war? Sicher nicht die Schule. Sicher das Fußballspielen und mit anderen Leuten was tun. Sicher das Abenteuer. Und eigentlich sind die Jugendlichen heute auch an diesen Themen interessiert. Sie nehmen, glaube ich, ihre Umwelt anders wahr, als wir das getan haben. Sie sind anders behütet, als wir das waren. Alles, aber das ist der Zahn der Zeit. Ja. Aber sie wissen zum Beispiel, mit solchen technischen Geräten recht schnell umzugehen, weil das für sie irgendwo in ihrer DNA drinnen ist, wo wir uns vielleicht erst bemühen müssen, uns damit anzufreunden. Also wir können von ihnen was lernen und das sollte man auch wahrnehmen.
Und wir sollten auch eher, aber darf ich da noch? Ja. Weil ich finde das so schön, wir können von ihnen auch etwas lernen. Auch hier wieder ein tolles Best-Practice-Beispiel, die Rail Cargo Austria, die hat gesagt, was der Bernd ja auch sagt, nämlich auch wir können etwas von ihnen lernen. Was haben die gemacht? Die haben kein klassisches Mentoring im Sinne der Begleitung, also das haben sie auch gehabt, aber die haben kein klassisches Mentoring im Sinne von, der Lehrling wird von einem anderen Lehrling, der schon länger im Unternehmen ist, quasi geführt und begleitet, sondern die haben mal Reverse-Mentoring eingeführt und haben gesagt, bei uns kommen die aktuellen Lehrlinge in eine Mentorrolle und schulen unsere ältere Generation beim Umgang mit sozialen Medien. Und was ist da passiert? Dort haben dann die Lehrlinge in gesteuerten, kontrollierten und begleiteten Formaten eine Art Mentorrolle für die sozialen Medien mit den Ausbilderinnen eingenommen. Weil jetzt sitzen wir da und ich erlebe, dass sich da viele Vorträge halten und wenn es dann um TikTok, soziale Medien, das ist alles ein Blödsinn, also da spürt man Widerstände, die auch irgendwo nachvollziehbar sind und genau zu verstehen, warum verbringe ich dort 2, 3 Stunden täglich meiner Zeit, was mache ich dort, wie funktioniert dieser Kanal eigentlich, was passiert dort auf TikTok, auf Instagram, auf Snapchat, you name it. Ich glaube, man kann wirklich von denen etwas lernen. Also das ist ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast und da kann man auch durchaus mutig sein und das hat Mut ist vielleicht generell ein gutes Stichwort für den heutigen Podcast, weil auch mutig zu sein und herzugehen und zum Beispiel in eine Art Projektarbeit einzusteigen, wie du es ja oder wie ihr es in der Ausbildung macht, das ist etwas, da kann man sich, glaube ich, was abschauen und da kann man den jungen Menschen durchaus auch etwas zumuten.
Zumindest kann man es probieren.
Zumindest kann man es probieren, das ist richtig. Und aus, das ist ja auch Ausbildung, Dinge auch auszuprobieren und gemeinsam zu fordern und zu fördern und zu schauen, wo geht man hin. Und jetzt zum Abschluss, lieber Bernd, jetzt bist du ja nicht nur in deiner Rolle in der strategischen Ausbildungsleitung, sondern auch seit kurzem oder quasi gerade werdend Buchautor. Als jemand, der das schon selber erlebt hat, mit all seinen schönen, aber auch Herausforderungen am Weg. Was hast du da geschrieben und nimm uns etwas auf die Zeit, schau in die letzten 2 Minuten noch mit.
Das hat interessant angefangen. Ich hab ein Ausbildungskonzept geschrieben und dann habe ich mir überlegt, für wen ist das Ausbildungskonzept? Oder es hat mich wer gefragt sogar, für wen hast du das geschrieben? Und ich habe mir gedacht, ja, für die Lehrlinge, für die Eltern, für unser Ausbildungsteam. Und wie ich es genauer angeschaut habe, und das hat so 15 Seiten gehabt, und so habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es ja für alle, die sich mit dem Thema Lehrlingsausbildung auseinandersetzen. Das war der eine Aspekt. Der zweite war, dass der Reini Koch, es war nicht der Reini Koch, es war der Robert Frasch, Lehrlingsbauer, bei einem Ausbilderstammtisch gesagt hat zu mir, du, mein Bub hat jetzt die Schuhe hingeschmissen, will eine Lehre machen und meine Frau ist komplett aus dem Häusl. So, das war mein zweiter Aspekt. Und dann habe ich angefangen zum Schreiben und ich habe ja schon einmal ein Buch geschrieben, das so zum Thema Kommunikation und Konfliktlösung und so weiter sich auseinandergesetzt hat. Und da habe ich immer auf der einen Spur eine Geschichte erzählt in einer Familie und auf der anderen Seite habe ich dann erklärt, was das halt auch bedeuten mag und wie man das vielleicht für sich selber anwenden mag. Und jetzt bin ich hergegangen und habe gesagt, na gut, meine Familie ist etwas älter geworden und die junge Dame in der 6. Schulstufe sagt ihren Eltern, dass sie die Schule hinschmeißt und eine Lehre anfängt. Und dann habe ich halt für mich überlegt, okay, was ist denn da dran so eigenartig? Warum empfinden wir das, die wir vielleicht akademisch gebildet sind oder auch vielleicht sogar nicht einmal akademisch gebildet sind, warum ist denn der Weg über die Matura und ein Studium für uns so der Standardweg und warum ist alles andere so eigenartig und so abartig und das wollen wir nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich über dieses Kapitel, diesen Teil dazu als quasi Praxiselement mit meinen eigenen Erfahrungen, mit Studien und. Ja. Und dann hat das Mädel halt seine Erfahrungen. Die sucht sich eine Lehrstelle, im zweiten Kapitel, im dritten Kapitel hat sie das Onboarding, im vierten Kapitel geht es um ihre Wissensvermittlung, die ja auch wieder Kompetenz und also unterschiedlichste Kompetenzen beinhaltet.
Also es ist quasi, sie ist eine Reise durch ihre Ausbildung.
Genau, dann fällt sie in eine Krise und der Teil auf der Seite beschäftigt sich dann wieder damit, wie wir unsere Lehrlinge unterstützen können und sie fit machen können für ein gesundes Leben und eine gesunde Lehre. Dann nimmt sie ja den Austrian Skills teil, dann schließt sie ihre Lehre ab und am Schluss des Tages macht sie sich selbstständig und wird dann erfolgreich. Und also witzig habe ich dann gefunden, ich bin Techniker, nicht? Also zuerst hätte ich ihr gemutmaßt, sie wird eine technische Lehre machen, aber sie ist eine Konditorin.
Wahnsinn, extrem cool, extrem cool.
Und das ist so, ich weiß nicht, soll ich es schnell in die Kamera zeigen? Es gibt.
Bitte, wir werden es auch.
Einen Probedruck.
Warte, du musst das noch, man sieht es auch nicht, hält es auch mal bitte. Ja, jetzt. Ja. Sehr, sehr cool. Also wir werden es auch, sofern es dann möglich ist, es zu erwerben, sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken und auch dich dann natürlich so gut wir können unterstützen dabei. Ich kann nur als jemand, der den Bernd schon sehr lange kennt, ohne dass ich jetzt schon reingelesen habe, aber aufgrund unserer zahlreichen Gespräche und des Austausches würde ich jetzt schon Geld darauf verwetten, dass für jeden, der sich mit diesem Thema beschäftigt, großen Mehrwert hat. Davon bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, genauso wie ich davon überzeugt bin, dass das Zuhören des heutigen Podcasts, der heutigen Podcast-Folge Mehrwert hatte. Wir haben uns von der Trialität der Ausbildung über Change-Projekte bis hin zur Digitalisierung und der projektbasierten Arbeit in der Ausbildung bewegt. Mir hat letztens ein Ausbildungsleiter eines 100 Lehrlingebetrieb gesagt, er hat 4-mal zurückgespult beim letzten Podcast, weil er sich immer wieder Sachen mitnotiert hat, die er selber in der Ausbildung umsetzen kann. Das freut mich, das freut uns, das bestätigt, dass ein Deep Dive in die Qualität der Ausbildung und der Austausch mit Menschen, die hier mit Leidenschaft, mit Einsatz etwas bewegen wollen, sehr wohl Mehrwert hat und bestätigt uns dabei. Lieber Bernd, in diesem Sinne sage ich herzlich Danke für fast eine Stunde Deep Dive in die Ausbildung bei Punkl und freue mich auf euer Feedback dazu.